Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Flimmerstunde. Ich bin Julia. Mit mir im Studio sind hallo Franzi.
Hallo.
Und hallo Lisa.
Hallo.
Wahrscheinlich zum letzten Mal, oder? Darf ich das schon vorwegnehmen?
Ja, also zumindest was die Regelmäßigkeit angeht, das ja.
Die Best-of des Jahresfilme und Oscar-Nominierungs-Bequatschungssendung, die machen wir auf jeden Fall noch.
Genau.
Aber na gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Können wir nachher nochmal besprechen, wenn wir Zeit haben. Heute dreht sich alles um die Schauspielerin Uma Thurman. Das ist das, was wir geplant haben, was wir durchgezogen haben. Und jetzt stelle ich euch natürlich die allererste Frage. Warum Uma? Oder was verbindet ihr mit ihr? Wie seid ihr irgendwie auf sie aufmerksam geworden?
Also wenn ich an Uma denke, dann in erster Linie tatsächlich an Pulp Fiction und Kill Bill, an die Filme und auch die Kombination aus ihr und Quentin Tarantino. Das sind auch tatsächlich die Filme, die ich mit ihr kannte. Die anderen Filme waren mir weniger. Also sie ist hin und wieder mal irgendwo aufgetaucht, wo ich sie dann auch erkannt habe, ah okay, die gibt's noch so nach dem Motto. Aber ansonsten wirklich die beiden Filme im Speziellen. Genau.
Also ich habe mal überlegt, ich glaube, das erste Mal habe ich sie gesehen in Percy Jackson, Diebe im Olymp. Da spielt sie auch nur so ganz kleine Nebenrolle, da spielt sie Medusa. Aber ich glaube, ich kannte ihren Namen nicht. Pulp Fiction und Kill Bill hatte ich vorher nicht gesehen. Aber habe dann, glaube ich, einfach hinterher gehört, dass sie da auch mitspielt.
Ja, aber die Frage ist immer wieder, wieso ist sie auf unsere Liste gekommen? Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, als wir damals überlegt hatten, hatten wir halt auch geschaut, okay, was sind interessante Personen, die hin und wieder mal in unseren Köpfen rumschwirren oder wo wir uns gedacht haben, die waren ja, früher wollte ich gerade sagen, aber einfach so vor 20 Jahren total in, was ist denn überhaupt mit denen passiert? Und das war bei ihr ja so, ne, dass die Ende der 90er, Anfang 2000er ein richtig großer Name war und dann war so, okay, naja, was machten die jetzt? Das ist ja ein guter Zeitpunkt, sich das nochmal anzuschauen.
Zumal ja ihr beide auch Royal Blue einen Film mögt. Ist das ein Prime-Film eigentlich?
Genau, das ist eine Original-Prime-Produktion und da spielt sie eine Nebenrolle, eine kleinere.
Naja, die Präsidentin der Vereinigten Staaten.
Ja, die nicht ganz so viel redet in dem Film, aber genau, da ist sie mal wieder präsent. Und ich muss auch ehrlich sagen, als ich den Film geschaut hatte, ich wusste nicht, dass sie mitspielt. Und es war schön, sie da zu sehen, habe ich mich gefreut.
Für alle, die Royal Blue nicht kennen, es ist eine romantische Komödie. Sie spielt die Mutter eines jungen Mannes, nämlich der Sohn des Präsidenten, der Präsidentin sozusagen. Und das ist in dem Fall was Besonderes, weil es eine homosexuelle romantische Komödie ist.
Ja.
Der andere Part ist passendes Pendant, nämlich der Sohn des britischen Königs. Toll.
Ja.
Ein sehr schöner Film, kann man sich schon mal genehmigen, wenn man Lust hat auf eine leichte, lustige, frisch-fröhliche Rom-Com. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen im Podcast. Genau. Bei mir ist das so, ich bin ja nur ein bisschen älter als ihr beide und habe den Hype um Uma Thurman in den 90er Jahren original mitbekommen. Und tatsächlich ging das richtig groß, krass los mit ihr durch Pulp Fiction. Also der hat ihren Status als Superstar auf jeden Fall gefestigt. Wenn man in ihre Filmliste guckt, sie hat da vorher schon geschauspielert, aber das sind so Filme, die kennt man eigentlich gar nicht so genau. Und ich glaube auch, dass ich die im Nachgang eigentlich erst entdeckt habe. Also zuerst kam Pulp Fiction und mit diesem Film der Hype um sie. Und danach habe ich erst wirklich Filme, ich weiß nicht, zufällig auch im Fernsehen gesehen, wo sie dann halt mitgespielt hat. Aber das war dann schon so, ah, Uma Thurman. Ne? Und um es vorwegzuschicken, sie hat ja auch in einem Film gespielt, das war dann nach Pulp Fiction, der heißt Lügen haben lange Beine, der dann dazu geführt hat, in dem Film heißt sie Noelle, dass ich meine Tochter so genannt habe.
Ja.
Dann logischerweise haben wir gedacht, wir gucken auf jeden Fall einen Tarantino-Film. Das ist nicht Pulp Fiction gewesen, sondern es ist Kill Bill geworden, der Nachfolger, den Tarantino eigentlich mit ihr für sie gemacht hat, kann man ja schon fast so sagen.
Ja.
Und der auch ewig irgendwie sie in Beton geißelt. Also das ist Quatsch ausgedrückt, sondern der ihr einen Filmstatus, eine Statue, ein, wie nennt man das denn, Denkmal geschaffen hat.
Ja klar,
denn wenn man alle anderen Filme sich anguckt, kann man auch sagen, egal, Hauptsache Kill Bill.
Naja, und Für die Leute, die jetzt vielleicht auch bei den Namen so mal kurz überlegen, wer es nochmal gemeint. Ich glaube, spätestens, wenn dann ihr Bild sie in diesem gelben Motorradanzug mit dem Samurai-Schwert, ah, ja, sie war das, so, ne? Das ist ja aus dem Film, das ist ja das, was man mit ihr in erster Linie verbindet, ne?
Ich muss sagen, bei den anderen Filmen, also wir wollten ja eine Auswahl zusammen schaffen. Ich kann mich erinnern, jetzt bei den vergangenen Podcasts, da ist es uns recht leicht gefallen, viele Filme zu gucken. Da sind wir ja sogar ein bisschen manisch geworden und haben einen Film nach den anderen geschaut. Es war nicht so einfach, weil viele Filme, wo sie mitgespielt hat, die eben A, irgendwie gar keiner zu kennen scheint und sie deswegen eben auch B, nicht auf den Streamingdiensten zu bekommen sind oder aber die etwas bekannteren dann halt hinter der Paywall. Da haben wir dann auch gesagt, okay, müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Und im Endeffekt haben wir noch zwei Filme geschaut, die ich irgendwie auf DVD noch rumliegen hatte. Nämlich Gattaca, der ist zwischen Pulp Fiction und Kill Bill entstanden. Und reden wir gleich drüber. Und so ein seltsamer Film, der da heißt Even Cowgirls Get the Blues. Den mit Sicherheit keiner kennt da draußen. Aber egal. Und haben dann aber festgestellt, dass vor allen Dingen, also Kill Bill war 2004, jetzt haben wir 2024, in diesen verdammt vielen langen 20 Jahren uns eigentlich auch nur so ein bisschen Royal Blue eingefallen ist mit ihr. Und das Fragezeichen ist, was hat sie da eigentlich gemacht?
Genau.
Wir werden da drauf zurückkommen, denke ich mir mal. Und fangen einfach mal von vorne an. Habt ihr irgendwas recherchiert zu ihrem zu ihrem Leben, zu ihrer Karrierestart als Schauspielerin?
Naja, vieles hast du ja schon gesagt. Die ist, sie ist jetzt 54 Jahre alt, nur um das mal so ein bisschen einzuordnen. Und ja, sie hat ja als Model gestartet, ne? Mhm. Als Model, ich weiß gar nicht, sie ist dann anscheinend entdeckt worden, hat halt, wie gesagt, hast erstmal bei kleineren Filmen mitgemacht und hat ihren Durchbruch durch Pulp Fiction. Die hatte auch eine Oscar-Nominierung durch Pulp Fiction und hatte wahrscheinlich, also spätestens dann kannten sie halt alle.
Ja, genau, bis Pulp Fiction ist irgendwas Spezielles über sie bekannt noch. Also ich habe.
Sie war mit Gary Oldman verheiratet. So.
Ja, wieder den Gossip hier.
Ja.
Lisa hat immer den Gossip parat.
Na klar.
Ich habe eine Doku gesehen auf Arte, die fand ich sehr spannend. Also die hat bei Kill Bill tatsächlich dann auch aufgehört und hat sehr viel über ihr frühes Leben als Schauspielerin eigentlich gezeigt. Viele Dinge, die man gar nicht weiß. Also die ist irgendwie Raum New York groß geworden und hat eine komische Familie, eine, weiß nicht, esoterische Hippie-Familie oder sowas.
So kann man es ausdrücken, ja.
Und man hat dort erzählt, auch in der Doku, dass sie auch immer sich als Teenagerin immer so ein bisschen anders gefühlt hat und nie wirklich als Teil einer größeren Gruppe. Also sie ist schon immer so ein bisschen als Außenseiterin und hat dann halt aufgrund ihres Aussehens eben diesen Model-Job gekriegt, aber eigentlich nie jemanden davon erzählt. So. Also sie hat immer schon so ein Doppelleben irgendwie gehabt. Das hat die Doku gesagt. Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil das vielleicht uns hilft, ein bisschen ihren Werdegang zu verstehen oder ihre Rollenauswahl. Ich habe keine Ahnung von dem ersten Film, den sie gemacht hat, was das ist. Kiss Daddy Goodnight, danach sowas wie Johnny B. Good und so weiter. Aber ich kenne 1988 Gefährliche Liebschaften, wo sie eine ganz, ganz junge Uma Thurman in einem Kostüm-History-Pick, so eine junge Dame spielt, die entjungfert werden soll. Das ist wirklich die Geschichte. Kennt ihr Eiskalte Engel? Natürlich, nee, oder?
Ich schon mal gehört, aber ist Gefährliche aber Liebschaften, ist es der Film mit Meryl Streep?
Glenn Close ist es.
Ah, nee, mit
und
Glenn
Michelle
Close.
Pfeiffer.
Dazu habe ich einen Trailer gesehen und den fand ich komisch. Das weiß ich noch.
Also, wer Eiskalte Engel kennt, das ist auch ein Film aus den 90ern. Mit dieser Schauspielerin, die dann diesen Vampir-Serie gespielt hat. Vampir- und Hexenserie. Vampirjägerin? Sarah Michelle Gellar, jetzt habe ich den Namen.
Buffy?
Buffy, genau. Die spielt da mit. Und das ist im Grunde eins zu eins dieselbe Geschichte. Es ist eine historische Geschichte. Also der Film hier mit Uma Thurman, der ist am Original dran, während die mit Sarah Michelle Gellar sozusagen in die Neuzeit und in eine Highschool verortet wurde. Also eine Geschichte voller Intrigen, die da erzählt wird. Und da wettet halt jemand darauf irgendwie, dass dieses Mädchen, wer dieses Mädchen halt zuerst entjungfert auch, Uma Thurman, genau, und Keanu Reeves ist da ihr, eigentlich, die verlieben sich so ein bisschen ineinander. Aber dann ist da noch eben der John Malkovich, mit dem keiner gerechnet hat. Der Verführer in dem Fall.
Hm.
mehr will ich gar nicht verraten. Ich finde, den Film kann man sich schon mal angucken. Da hat man irgendwie nichts vertan. Und Uma Thurman wirklich extrem jung. So 88, ich weiß gar nicht.
18 Jahre.
18 Jahre ist der ja, gerade gewesen.
Beziehungsweise muss ja dann ungefähr 17 gewesen sein, als sie den gedreht hat. Da fällt mir übrigens auch noch ein zweiter Film ein, aus 1991, nämlich Robin Hood, Ein Leben für Richard Löwenherz.
Ich kenne diesen Film überhaupt nicht.
Ich habe den irgendwann schon mal gesehen tatsächlich und war dann einfach, ich hatte halt sie nicht mehr im Hinterkopf. So, erst als ich es wieder gesehen hatte, das ist ja auch im Endeffekt ein Kostümfilm. Ja.
Wir haben jetzt noch die Abenteuer des Baron Münchhausen von Terry Gilliam, den kenne ich wieder.
Mhm.
Aber da hat sie auch nur so einen kleinen Mini-Auftritt. Also das sind so, sie sieht halt gut aus,
ja,
ne? Blond und groß und schlank und ist da eben immer in solche kleinen Mini-Rollen eingesetzt worden.
Mhm.
Ich habe dann noch geschaut, den hätte ich gern mit euch geschaut, Die Zeit der bunten Vögel, auch ein total weirder New York-Film. Der ist nirgendwo zu bekommen, deswegen ist es Even Cowgirls Get the Blues geworden, weil ich mir irgendwann mal die DVD geleistet habe. Das ist der erste Film, über den wir da jetzt reden wollen. Even Cowgirls Get the Blues. Ein Gus Van Sant-Film. Es ist ein Name, der eigentlich die Ohren klingeln lässt.
Ja.
So, vielleicht nicht der bekannteste Regisseurname ever, aber ich finde ein interessanter Regisseur. Und ich vergesse immer, dass er interessant ist und interessante Filme gemacht hat. Das kommt vielleicht noch dazu. Habt ihr den Namen irgendwie schon mal gehört? Oder?
Der hat den Film Milk. Unter anderem ja bei dem Film Milk unter anderem Regie geführt. Den Film mag ich sehr, sehr gerne.
Der war auch Oscar nominiert oder
der war auch Oscar ausgezeichnet, oder? Na, das Drehbuch wurde auch ausgezeichnet und der Film selber wurde nominiert. Und der Film, der hat mir sehr, sehr viel gegeben, also viel zum Nachdenken. Fand ich auch sehr, sehr schön inszeniert. Dadurch habe ich den, ich glaube, ich habe noch weitere Filme mit ihm geschaut. Ach so, hier kannst du ja gleich sagen. Aber ich fand ihn immer ganz interessant. Ist jetzt nicht einer so meiner Top-Regisseure oder so, aber ich habe ihn immer als, ach ja, mach nette Filme für mich abgestempelt.
Na, nett ist ein bisschen zu viel gesagt. Ich finde, die gehen schon in die Tiefe manchmal mit dem. Und auch wenn er Komödien macht, sind die schon immer auch mit so einem Hintergrund, der ein bisschen zum Nachdenken anregen soll.
Ja.
Und für alle, die, wie ich, die 90er-Jahre-Filme ganz gut kennen, Kids ist zum Beispiel noch so ein Film, der eigentlich ziemlich bekannt ist. Da geht es um 13-, 14-, 15-jährige Kids in New York und um ihre Drogenkarrieren und HIV, was Mitte der 90er ein großes Thema war. Und welcher mir noch sehr bekannt ist, ist My Own Private Idaho, auch wieder mit Keanu Reeves und den damals noch lebenden River Phoenix, großer Bruder von Joaquin Phoenix, der dann 93 ums Leben gekommen ist. Übrigens hier in Even Cowgirls Get the Blues ist die Schwester von beiden mit involviert. Jelly Bean, das Ober-Cowgirl, wird gespielt von heißt sie Leaf Phoenix? Rainbow Phoenix.
Das wusste ich auch noch
Rainbow
nicht.
Phoenix.
Das ist ja interessant.
Die heißt Rainbow?
Ja.
Dann ist Joaquin der normalste Name von den drei.
Das ist jetzt hier Fun Fact. Sie haben alle einen Hippie-Namen, also wie River, Leaf und Rainbow. Und haben auch noch einen regulären Namen.
Ah, okay.
Ich kriege die jetzt aber nicht so zusammen, weil ich glaube, Rainbow Phoenix jetzt nicht so eine Schauspielkarriere gestartet hat, wie ihr Bruder Joaquin dann.
Good Will Hunting hat er noch gemacht.
Good Will Hunting,
ist ja.
Gut, ich glaube, das ist ein Film, den sollte jeder kennen.
Spätestens jetzt, ja, der ist bekannt, der Regisseur.
Okay, ja.
Ja, jetzt muss ich Even Cowgirls Get the Blues zusammenstellen.
Genau, mach das mal.
Wenn man bei IMDb guckt oder bei Letterboxd, dann weiß man, dass dieser Film nicht besonders gut geratet ist. Mhm. Nur so um die 2 oder 2,3 von 5 Sternen geht immer noch, kann man ja vielleicht noch sagen. Aber das zeigt schon, dass es ein Film ist, der eher spärlich aufgenommen wurde. Und es ist auch ein komischer Film, das gebe ich zu. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen, worum es geht. Wir haben Sissy, das ist Uma Thurman. Sie ist eine junge Frau, die gerne trampt. Und zwar aufgrund ihrer Eigenschaft, ihrer körperlichen, dass sie zwei sehr riesengroße Daumen hat, die unglaublich komisch aussehen in diesem Film. Und mit denen kann sie wunderbar trampen und sie kann sie ist halt nirgendwo zu Hause. Und sie hat eine Freundin in New York, das ist die Gräfin, eine transsexuelle Frau sozusagen, Gräfin, ursprünglich mal Mann gewesen wahrscheinlich. Und jetzt, oder es ist eine Drag Queen. Ich weiß immer nicht so richtig heutzutage, wie man das ausdrückt. Deswegen, die Gräfin. Und sie macht sie bekannt mit Keanu Reeves, der hier auch wieder mitspielt, aber eigentlich keine weitere große Rolle spielt. Und sie schickt sie zu irgendeinem Job, weil sie ja auch noch als Model arbeitet, nach, ist das Texas? Nach irgendwohin in die Pampa.
Ja, ja, genau.
Und sie soll da in einem Werbeclip für eine Luxus-Beauty-Farm, wo man halt Urlaub machen kann, soll sie in so einem Clip mitarbeiten. Da geht es auch um Kraniche. Ach, das ist, ihr müsst euch den Film angucken, wenn ihr wissen wollt, wie das alles miteinander zusammenhängt. Auf jeden Fall gibt es an diesem Ort halt die sogenannten Cowgirls, die sie dann trifft und kennenlernt und sich auch in Jellybean, die Anführerin, sogenannte Rainbow Phoenix, spielt sie, verliebt und eine kleine Affäre anfängt. Und es gibt noch ein paar andere, viele illustre Figuren, die, weiß ich nicht, keine Ahnung, warum die manchmal auftauchen, aber das könnte man bei Tarantino-Filmen ja auch fragen oder bei Wes Anderson-Filmen. Ich finde, der ist wahrscheinlich so ein bisschen absurd, grotesk, schon auch wie Wes Anderson-Filme, könnte man sagen, weil man halt, es gibt keinen tieferen Sinn hinter dem Ganzen. Es ist aber wunderbar fotografiert, also die Kameraarbeit finde ich ganz toll. Und Uma Thurman sieht einfach unglaublich gut aus in diesem Film. Sie hatte halt auch eine Hauptrolle und ist komplett auf sie fokussiert und ganz bei ihr. Und ich weiß nicht, sie ist ja eine Figur, die eben immer in Bewegung ist und selber nicht so richtig weiß, wo sie hin will, was sie vom Leben will. Hm. Und so ist ja halt auch der Film, ne? Er weiß halt auch nicht so genau, wo er hin will. Und wenn man sich als Zuschauer da so ein bisschen drauf einlassen kann, dann geht es, dann kann man den auch gucken. Ich würde den fast schon so ein bisschen als ein Guilty Pleasure bezeichnen. Aber ich weiß, dass ihr zum Beispiel absolut eure Schwierigkeiten mit diesem Film hattet. Warum?
Also ich habe 10, 15 Minuten des Filmes geschaut gehabt. Ich fand ihre Darstellung tatsächlich ganz nett. Also ich habe gerne hingeguckt und so. Ich fand das auch cool, wie sie so fast schon springend an dieser Straße stand und ihre Daumen hochgehalten hat und so, hey, und jetzt fahre ich mit dem nächsten Auto mit und so.
Diese tollen Verrenkungen, die sie da auch macht, ne?
Ja, also, ne, das war zwar irgendwie komisch, aber es hat auch irgendwie in der Hinsicht voll gepasst. Aber das wurde dann irgendwie alles immer so ein bisschen abstruser und ich beispielsweise bin, ist jetzt nicht automatisch so ein Punkt bei mir, aber in dem Fall bin ich dann auch ein bisschen rausgekommen, je mehr Leute dann eingebaut wurden in den Film. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen die Lust verloren, da jetzt die ganze Zeit hinzuschauen und so und habe dann immer nur mal so ein bisschen auf den Bildschirm geguckt hin und wieder und habe halt die Dialoge gehört und dann waren aber schon wieder die nächsten Leute da und dann war sie irgendwie schon im fünften Bett und das war dann alles irgendwie komisch und ich fand dann zum Schluss nochmal, im zweiten Teil des Filmes, da gibt's ja so eine kleine Szene, wo sich die Cowgirls quasi aufbäumen gegenüber den Männern, die da so sind. Und da fand ich die Dialoge. Ja,
und auch den Schickimicki-Frauen aus dieser Beauty Farm.
Genau, und da fand ich die Dialoge schon fast ein bisschen witzig. Das war halt auch so ein bisschen total abstrus, aber es war irgendwie lustig. Das war nochmal eine Szene, die hat mir gut gefallen, aber im Allgemeinen fand ich den Film sehr schwer für mich.
Hm.
Genau. Aber ihre Darstellung, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht.
Mhm. Also, ich glaube, ich bin an einer Stelle kurz eingeschlafen, aber ich habe gemerkt, das passiert irgendwie in letzter Zeit öfter. Dass ich irgendwie, vielleicht bin ich einfach müde abends, keine Ahnung.
Filmmüde.
Ja, ich fand es auch stellenweise ein bisschen weird einfach. Dann diese Daumen, man hat halt gesehen, dass das nicht ihre echten Daumen sind, natürlich. Mhm. Also ich meine, manchmal mit so Make-up ist ja heutzutage krass viel, oder auch vielleicht damals, weiß ich nicht, krass viel möglich. Aber das hat man leider gesehen, dass es eben Gummidaumen waren. aber ich war ein bisschen überrascht, was ich da so für Leute entdeckt habe. Zum Beispiel die Gräfin wird von dem Typen gespielt, der Ollivander bei Harry Potter spielt. Und dann habe ich noch den Vater aus Zurück in die Zukunft entdeckt, den ich noch nie irgendwo in irgendeinem anderen Film gesehen habe. Natürlich auch immer nur so eine kleine Rolle, also ungefähr so klein wie Keanu Reeves.
Udo Kier haben wir noch als deutschen Schauspieler. Das ist der Regisseur von diesem Werbefilm.
Also, aber dann kam auf einmal diese Kraniche dazu. Das hast du ja jetzt gar nicht so gesagt, aber es geht dann irgendwie darum, wir müssen die Kraniche retten. Und ich glaube, kurz davor.
Das ist ein Ökofilm.
Genau, kurz bevor erklärt wird, warum diese Kraniche wichtig sind. Ich glaube, das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, die wollen die Kraniche retten, weil die bestimmt vom Aussterben bedroht sind. Ja, ich weiß nicht, es gab Höhen und Tiefen. Ich habe irgendwann nicht mehr so ganz durchgeschaltet.
Also ich finde eigentlich von den ganzen Themen, die da drin sind, ist der eigentlich immer noch ganz cool zu gucken. Es ist nicht aus der Zeit gerutscht, zumal ein Buch zugrunde liegt vom Jahr 1976 und eigentlich so auf so eine Hippie-Kommune abzielt. Ja, die haben ja auch noch diese Klamotten aus der Zeit an. Also es spielt auch auf jeden Fall in der Zeit, auch wenn der Film aus den 90ern ist. Das heißt, da vermischen sich auch so viele Ebenen drin. Ich finde das eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Zumal ja auch hier so eine Feministin Gruppe sozusagen versucht, irgendwie Aufmerksamkeit zu erreichen und das Frauenbild zu ändern und sowas.
Ja, erstens das, und wenn du schon diesen Umweltaspekt ansprichst, ja. Da setzt sich ja Uma Thurman auch generell sehr, sehr viel ein. Also die macht bei Rettungsaktionen mit für bedrohte Tierarten, die unterstützt anscheinend Sea Shepherd und so, und von daher war das anscheinend schon Anliegen, was bei ihr nicht erst vor kurzem irgendwie wichtig wurde, sondern von Anfang an eine große Rolle gespielt hat.
Naja, und es ist halt eine Frau, die Sissy ist halt auch eine sehr selbstbestimmte Frau einfach.
Ja.
Jetzt muss man jetzt auch mal so sagen, für 1993, in den 80ern ging das ja so richtig los, mit so, dass Frauen Filme konzipiert wurden, wo Frauen auch Hauptrollen gespielt haben. Vorher gab es das ja noch nicht so, muss man jetzt auch mal konstatieren. Und es ist halt wirklich eine von den wenigen Hauptrollen, die sie spielt, was wir ja auch festgestellt haben, dass Uma gar nicht so sehr viele Hauptrollen spielt. Gut, soll vielleicht an der Stelle gewesen sein. Empfehlen kann ich den Film für alle, die gerne 90er-Jahre-Filme schauen.
Ja.
die nicht so bekannt sind. Ich finde, man vertut seine Zeit nicht unbedingt, auch wenn ihr es langweilig fandet. Okay, und wir machen direkt weiter mit den nächsten Filmen, in denen sie so mitgespielt hat, nachdem wir jetzt Even Cowgirls Get the Blues besprochen haben. Kommt dann eigentlich auch schon relativ schnell Pulp Fiction.
Also laut dem Internet, ich sag mal laut Internet, ich glaube, sie weiß das am Ende des Tages am ehesten, haben wir ja gerade schon herausgearbeitet, sie ist eine sehr selbstbestimmte Frau, auch eine Frau, die auch in ihrem Film so feministische Aspekte ansprechen möchte, und Pulp Fiction ist jetzt nicht gerade ein Paradebeispiel dafür, denn dort spielt sie ja die Mia Wallace, im Endeffekt eine Frau, die ohne ihren Mann gar nicht so wirklich was ist. Die ist in dem Film drogenabhängig, sie erfährt sexualisierte Gewalt, und das war einer der Gründe, warum sie die Rolle eigentlich gar nicht spielen wollte. Hat sich dann aber mit Tarantino zusammengetan, die haben zusammen diese Rolle ausgearbeitet anscheinend, und im Endeffekt war es für sie, jetzt mal runtergebrochen, eine gute Entscheidung, die Rolle zu spielen, weil das war ihr endgültiger Durchbruch.
Ich meine, sie ist auf dem Cover drauf, ne?
Ja.
Und wenn man an Pulp Fiction denkt, denkt man auch unweigerlich an sie, obwohl ja so viel anderes noch mit Samuel Jackson und wie sie alle heißen, passiert.
Genau, also so wie es bei Kill Bill der gelbe Anzug mit einem Samurai-Schwert ist, so ist es bei Pulp Fiction.
Naja, es ist die Tanzszene und dann natürlich auch die Spritze ins Herz.
Ja.
Also ich glaube, genau. Das ist so ikonisch geworden. Was ist denn so die, ihr kennt Pulp Fiction beide, was macht denn den Reiz da aus an dieser Rolle? Ist das wirklich dieses Ikonische oder ist da noch mehr?
Nee, sie hat die ganze Zeit diesen bitchy resting face, Blick die ganze Zeit drauf, und also viele haben den von Natur aus, ne, aber sie spielt den sehr, sehr gut. Und ich glaube, ich weiß, als ich Pulp Fiction das erste Mal geschaut habe, ich wurde nicht so richtig schlau aus ihr. Aber nicht im Sinne von, das nervt mich jetzt, sondern im Sinne von, das macht die Figur unglaublich interessant für mich. Ich habe Pulp Fiction vor 2 Jahren oder so mal wieder geschaut und da war das noch so ähnlich. Da wusste man zwar schon so ein bisschen, hier das und das und das passiert gleich. Aber auch da, ich finde, durch ihre Art und Weise, wie sie die Figur spielt, auch so vom Gesichtsausdruck, also von der Mimik her, von der Gestik her, macht die das unglaublich spannend, der Figur zuzuschauen, der Mia sozusagen. Und das mochte ich sehr, und ich glaube auch, dass sie die Figur im Film ist, die mich am meisten interessiert. Obwohl da noch ganz viele andere Leute rumschwirren.
Ja, wir sind auch Frauen, ne?
Also ja, das auch, aber das ist jetzt, also für mich jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend.
Ja, sehe ich ein, aber ich finde schon auch, ich gucke schon gerne auf interessante Frauen, als Frau auch, muss ich gestehen. Wie ging es dir mit Mia Wallace?
Also Ich muss sagen, ich kenne Pulp Fiction. Ich habe auch mal reingeguckt. Ich bin aber nicht so weit gekommen. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, was reden die da eigentlich für einen Schwachsinn? Und ich weiß, dass es wahrscheinlich so gewollt ist. Ich glaube, es war der erste Tarantino-Film, den ich gesehen habe oder den ich versucht habe zu gucken. Ich will nur sagen, ich habe nicht so lange durchgehalten. Ich habe die Bilder gesehen und die popkulturellen Anspielungen vielleicht mal mitbekommen. Aber ja, ich muss den Film vielleicht noch mal gucken.
Ja, also ganz. Pulp Fiction ist einer der Filme, den muss man unbedingt auch auf jeden Fall mal gesehen haben.
Ich weiß. Ne? Alle sagen, das ist der absolute
Das ist einer dieser 100 Filme. Ja. Es gibt doch auch immer Literatur, die man unbedingt gelesen haben muss.
Ja, genau.
Deswegen, es gibt auch diese Filme. Ich würde sagen, es ist sogar einer von 10 Filmen, die man unbedingt gesehen
haben muss. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man nicht 1:1 die Handlung von Pulp Fiction wiedergeben kann, weil da hätte selbst ich meine Probleme mit hier Vorspringen und Hinter und Epilog am Anfang und Prolog am Ende. Und was weiß ich nicht was. Aber ich glaube, alleine aufgrund der ganz vielen Memes und popkulturellen Anspielungen, all das, was es so gibt, und es gibt ja eine ganze Menge draußen, macht es schon Sinn, den Film mal gesehen zu haben.
Also ich muss sagen, da ich ja wirklich mit Pulp Fiction direkt in Berührung gekommen bin, leider nicht im Kino gesehen, aber dann auch ein Jahr später direkt auf DVD zu Hause mit einer Freundin zusammen. Sie ist einfach eine extrem coole Figur, die Mia Wallace. Und da gibt es wirklich wenig. Und ich glaube, sie kam zum richtigen Zeitpunkt, um zu sagen, also ich wollte immer ein cooles Girl sein und sie war dann, glaube ich, auch einfach eine gute Referenzfigur. Weil wenn du so an die anderen Julia Roberts und Kim Basinger aus den 90ern denkst, die sind auch gute Schauspieler, haben gute Figuren, aber nie coole Figuren gespielt. Ne, ich will das nicht runterreden. Also es war schon eine coole Rolle. Und wollen wir uns nicht so ewig dran aufhalten an Pulp Fiction, sondern ein bisschen weitermachen und dann einfach über einen Film mal sprechen, den ich auch noch auf DVD hatte und an den ich eine Kinoerinnerung habe. Definitiv fanden wir, das war mein Mitbewohner und ich, diesen Film richtig toll. Und damals waren aber Uma Thurman halt wirklich diese Überfrau schon. Und an ihrer Seite spielte Ethan Hawke, den ich damals, das ist ja auch schon ein Kinderschauspieler gewesen, den ich damals schon verabgöttert habe, tatsächlich. Ja, hier Club der Toten Dichter und so, ne? Kennt ihr auch alle.
Ja.
und das war natürlich klar. Es war ein Science-Fiction-Film und Ethan Hawke und Uma Thurman spielen mit. Hallo, klar gehe ich in diesen Film. Und weiß nicht, sie spielt ja hier wieder nur eine Nebenrolle. Aber der hat schon auch einen kleinen Impact gehabt, ist aber heute ein Film, der so ein bisschen, glaube ich, lost ist. Also der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Mag jemand von euch mal eine Synopsis versuchen?
Wir fokussieren uns auf das Wort Versuch. Die Hauptrolle wird ja, wie gesagt, von Ethan Hawke. Hawke. Wir sprechen jetzt hier beides aus. Ja. Ihr wisst, wer gemeint ist. Der spielt dort den Vincent und und in dieser dystopischen Welt ist es halt so, dass Menschen nicht mehr natürlich gezeugt und anschließend natürlich geboren werden, sondern es wird erstmal mittels DNS-Analyse geschaut, wie sieht das menschliche Erbgut aus, gibt es mögliche Erbkrankheiten, Veranlagungen etc. pp. Und dann versucht man durch In-vitro-Fertilisation dem Ganzen entgegenzuwirken, um das bestmögliche Ergebnis an Mensch herauszubekommen. Und und sorgt dann da dafür, dass die Menschen im Endeffekt in dieser Hochleistungsgesellschaft, die es halt da so gibt, ja, das bestmögliche Ergebnis zeigen im Sinne von extrem gute Herzwerte, ganz, ganz viel Ausdauer, extrem gute Gehirnleistung, lange Lebensdauer und der ganze Kram. Und der Vincent, der gehört da halt nicht dazu, der wird als sogenanntes Gotteskind, also natürlich gezeugt, bezeichnet. Aber in dieser Gesellschaft werden diese Menschen halt ausgegrenzt, als invalid bezeichnet und bilden in einer Welt, in der eigentlich es keine Schichten sozusagen gibt oder soziogesellschaftliche Schichten, bilden die aber im Endeffekt die Unterschicht und machen die Arbeit, die Hochleistungsleute nicht machen. Beispielsweise Gebäudereinigung, was er ja dann auch macht. Und er hat sich schon immer für Raumfahrt interessiert, möchte unbedingt Astronaut werden, kann das aber angeblich nicht aufgrund seiner körperlichen Beschaffenheit. Und durch so ein paar Umwege kriegt er dann die Möglichkeit, eine andere Person zu spielen, nämlich
die Identität anzunehmen.
Genau, die Identität anzunehmen, nämlich die Figur, die von Jude Law gespielt wird, ist eigentlich eine Person, die in dieses Hochleistungsgesellschaftsmensch-Ding reinpasst, aber durch einen Unfall sitzt er jetzt im Rollstuhl, kann das nicht wirklich ausleben und bietet dann an, durch Urinproben, Blutproben oder halt auch den nachgemachten Fingerabdruck dem Vincent, dass der seine Identität annehmen kann. Und dadurch, schafft er es tatsächlich ins Astronautenprogramm und hat auch die Chance, mit einer Rakete irgendwo hinzufliegen. Ich weiß nicht mehr genau, wohin, auf dem Mond oder sonst wohin. Und lernt dort halt auch die Irene kennen. Jetzt kommen wir nämlich zu Uma Thurman, der Nebenrolle. Und die verlieben sich halt ineinander. Und genau, es gibt auch noch Mord und den ganzen Kram. Aber das ist ja alles total uninteressant, weil darum geht's ja gerade gar nicht. Und es wird halt auch dann so ein bisschen die Beziehung gezeigt zwischen der Irene und dem Vincent. Und genau.
Und vor allen Dingen ein Film, also einen Regisseur habe ich jetzt nicht so unbedingt am Start, aber der
Andrew Niccol,
der vor allen Dingen hervorsticht durch seine wirklich sehr, ich würde sagen, sehr leeren, aber sehr atmosphärischen Bilder. Also der Film ist von 1997 und er sieht aber aus, als wäre er 15 Jahre später entstanden. Also da kamen ja ganz viele Filme, die diesen Look haben. Also so ganz glatt, Spiegel, Oberflächen, so chromatisch, also dass du halt eine Farbe im Fokus hast und alles andere ordnet sich dieser einen Farbe unter und wird abgeblasst und so. Also wirklich diesen Science-Fiction-Look, der eben dieses New-Look widerspiegelt. Ich weiß nicht, ich finde, den sehen wir heute häufig, als hätten wir uns dahin bewegt. Aber mit, die Autos, die sind interessant, ist mir aufgefallen. Die sind nämlich sehr altertümlich. Aber fahren mit Elektromotors, die schnurren wie Elektromotoren, ist mir aufgefallen. Hat mich gewundert in einer Szene. Aber egal.
Naja, also auch generell, also das Thema, das kann man auch in die heutige Zeit übertragen. Es gibt nun mal diese, wie nennt man das, Präimplantationsdiagnostik-Zeugs. Das wird ja teilweise angewandt. Also in Deutschland ist es, glaube ich, nicht erlaubt, aber du kannst ja mittlerweile in den USA aussuchen, welche Augenfarbe dein Kind bekommt und welche Haarfarbe und sonst was. Und es geht ja auch schon ein bisschen in die Richtung. Oder es wird halt zumindest, es kann zumindest herausgefunden werden, ob Erbkrankheiten etc. vorhanden sind. In Gattaca, da kann man ja tatsächlich das Todesdatum schon während der Geburt bestimmen, was vielleicht ein bisschen traurig ist. Ja, aber generell dieses Thema Hochleistungsgesellschaft, ne?
Pimp bestes, up yourself,
ja. Genau, bestes Kennen Beispiel. das fand ich sehr interessant. Ich habe mich vorher null mit dem Film auseinandergesetzt. Ich habe ihn einfach geschaut und ich glaube einfach nur diese Idee in dieser Welt, in der wir da gerade in dem Film drinne waren, das hat mich sehr gefesselt. Das hat mich auch zum Nachdenken gebracht.
Mhm. Ja, also ich fand auch die ganze Grundidee, diese Gesellschaft, die da gezeigt wurde, fand ich auch sehr spannend, also das Thema an sich. Ich habe auch mal recherchiert, dieser Regisseur macht oft ähnliche Filme, also der zeichnet oft eine dystopische Zukunft mit ein bisschen anderen Gesellschaften. Also das ist so sein Thema irgendwie. Genau, aber
er heißt Andrew Niccol.
Aber wie gesagt, dieses ganze Grundthema, auch diese, wie das gezeigt wird, also was man alles bedenken muss, wenn man die Identität eines anderen annimmt in dieser Welt. Also, dass er Urinproben braucht, dass er sich jeden Tag abschrubben muss, damit keine seine eigenen Hautschuppen irgendwo sind, dass er seine Tastatur regelmäßig absaugen muss und dann eben die Hautschuppen von, wie heißt er, Jerome, da reinmachen muss. Ich habe die ganze Zeit überlegt, vielleicht wäre es cool, sowas in so einer Miniserie oder so nochmal zu drehen, dass man so ein bisschen mehr die Welt ausbaut. Und ich finde, das ging alles irgendwie ein bisschen schnell.
Ich wollte gerade sagen, ich fand die Welt eben eigentlich ein bisschen langweilig, weil sie so glatt war. Aber es gibt so ein paar kleine Szenen drin, ne? Also auch in der Wohnung, wo der Jerome als Jude Laws Figur lebt, da liegen schon noch manchmal Sachen rum, er trinkt, die rauchen auch. Das wird es wahrscheinlich heute im Film nicht mehr geben. Die gehen auch in so eine Bar und lassen sich's gut gehen. Und es gibt auch diese anderen Räume, die nicht so glänzend sind und nicht so glatt und sauber. Aber in der Firma, wo die da arbeiten und wo eben auch Irene arbeiten und so, das ist so, wie die alle aussehen, weißt du, so alle dasselbe Kostüm an und alle laufen halt auch so, wie Schaufensterpuppen sehen die aus. Ah, was für eine komische Welt, weil will man da wirklich sein?
Naja, zumal, wenn sich Leute annähern und halt eine Beziehung anfangen oder kurz davor so eine Beziehung anzufangen, da haben die tatsächlich das Recht auch, durch DNA von ihrem Partner oder zukünftigen Partner nachzuschauen, ob da irgendwelche genetischen Probleme in Anführungszeichen oder Erbkrankheiten oder sonst was hat, weil für den Fall, wenn sie jetzt eine Familie beispielsweise gründen wollen, wissen sie schon mal anhand des Erbmaterials, ob der Partner gut geeignet ist oder nicht. Mhm. Und das ist ja auch schon absurd. So, ne? Mhm.
Damit wird ja auch so ein bisschen gespielt, dass mit diesem Unvorhersehbaren, und ich glaube, der Vincent selbst wird ja auch als Liebe, Kind der Liebe oder so bezeichnet oder sowas.
Naja, es gab ja, glaube ich, sogar eine Szene, wo Irene und Vincent dann miteinander schlafen und die sich danach so fragen, warum machen die alle in vitro fertig dazu? Das ist doch viel cooler.
Das sind auf jeden Fall die interessanteren Momente in dem Film auch, diese kleinen, wo man so genau hingucken muss, die große Gesamtgeschichte wird ja eher über so einen Krimi-Fall auch erzählt, ne? Weil da noch so ein Mord passiert und die auf die Schliche kommen von Vincent und so. Das macht den Film ja auch spannend und so. Diese Ebene finde ich eigentlich auch gut. Was ich richtig kritisieren muss an dieser Stelle ist und was in letzter Zeit man häufiger auch mal hört, ist, dass hier wieder diese ewige, wenn du dir nur genug Mühe gibst und auch mal so ein bisschen rumtrickst, dann kannst du alles erreichen. Mhm. Also wieder diese Welterfolgreichsgeschichte dieser Staaten, also ne, vom Tellerwäscher zum Millionärgeschichte im Grunde wieder erzählt wird. Wenn du dir nur alle Mühe, oder ist ja der Typ, der sagt, ne, also ich tue alle meine Kraft, alles, was ich habe und alles, was ich will, in mein Ziel hineinstecken. Und zwar so, dass ich weiß, dass es im Notfall kein Zurück gibt und keine Umkehr. Das ist ja das, was Vincent auch sagt. Deswegen erreicht er das halt auch, was er erreicht. Und ich weiß nicht, ob ich das so unterm Strich immer so gut finde.
Ich glaube, in dem Fall passt das ganz gut, weil die haben ja noch so ein bisschen als Antagonist seinen Bruder reingepackt, den ja angeblich perfekten, ich glaube Anton heißt er, genau.
Nach seinem Vater.
Genau, nach seinem Vater, den angeblich perfekten Jungen, der auch dann per In-vitro-Fertilisation gezeugt wurde. Und man hat halt nicht nur dieses reine vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern man hat auch noch mal diese zusätzliche Identifikationsebene im Sinne von, hey, selbst innerhalb der Familie bin ich irgendwie der nichts gebacken bekommt so ein bisschen. Und jetzt kriege ich sogar hin, nicht nur einfach nur meine Familienmitglieder, sondern die angeblich deutlich gebildeter, deutlich stärker und was weiß ich nicht was sind, selbst die schaffe ich es zu übertrumpfen. Und da hat man halt nicht nur diesen, weiß ich nicht, finanziellen Aspekt oder sowas.
Aber er muss tricksen und kriminell dafür werden.
Ja.
Sei mal ehrlich. Weil wir wissen ja in der heutigen Gesellschaft, dass halt eigentlich dann am Ende doch die mit den Bildungsvoraussetzungen und den finanziellen Voraussetzungen am Ende doch erfolgreicher sind als die anderen.
Ja.
Vielleicht gibt es noch diese ein, zwei anderen, die trotzdem durchkommen. Hier nennt Trump sein neuer Sidekick hier. Das ist doch so ein Hillbilly-Hausen-Typ, der es ganz nach oben geschafft hat.
Ja.
Der verkörpert. Na gut, ich nehme alles zurück. Vielleicht kann man in Amerika trotzdem noch was werden. Und diese Erfolgsgeschichte. Wir müssen aber noch mal auf Uma Thurman ganz kurz zu sprechen kommen. Ja. Weil eigentlich geht es in unserem Podcast ja um sie. Sie hat da hier wirklich eine Nebenrolle. Und ich finde, in erster Linie wirkt sie erstmal ganz anders als in den anderen Filmen, weil sie ja wirklich so dieses sehr strenge Kostüm, diese sehr strengen Frisuren, die sie da hat, dieses sehr steife auch vor sich her trägt. Finde ich sehr interessant, dass das subtil Uma Thurman-mäßige, ich bin doch ein bisschen anders, kommt ja aber hier und da immer mal durch bei ihrer Figur.
Mhm.
Aber interessant finde ich die nicht, weil ich habe das Gefühl, sie ist drinne, damit meine Frau noch drin ist in dem Film.
Ja, so ähnlich ging es mir auch. Die ging mir ein bisschen unter. Also entweder hätten sie einfach ihre Figur ein bisschen mehr ausbauen können oder einfach generell mehr Dialog geben können. Also sie sagt ja auch fast nichts so.
Mhm.
Ja.
Nee, naja, oder vielleicht einfach zeigen, wieso sie da so eine hohe Position hat. Also irgendwie, ja, einfach noch ein bisschen mehr Charakterzeichnung. So hat man das irgendwie.
Man hat fast das Gefühl, das ist wie so die KI. Schreibt man noch eine Frauenrolle da rein.
Ja, genau.
Genau, also generell hatten wir das auch kurz, dass in dem Film gesagt wird, in dieser Welt wird nicht mehr diskriminiert, aufgrund von Hautfarbe oder so, sondern nur wegen Genetik. Also ich finde, das macht, würde so eine Tür öffnen, um dann eben ganz viele verschiedene Menschen zeigen zu können, weil es eben um die Genetik geht. Aber irgendwie sieht man da trotzdem nur ganz viele weiße, meistens männliche Figuren und sehr wenig Frauen. Ja, also das
die
ist,
weißen Männer sind hier am Start.
Genau. Also es gibt, glaube ich, einen schwarzen Arzt, aber wahrscheinlich auch wie vorhin, wir brauchen noch eine Frau. Ach, wir brauchen ja noch einen schwarzen Arzt, um zu zeigen, ja, Hautfarbe spielt in dieser Gesellschaft überhaupt keine Rolle, aber die ganzen anderen Figuren sind eben dann trotzdem weiß.
Was ich gerade dachte, wenn man die Handlung komplett gleich lässt, das Drehbuch komplett gleich lässt, man nimmt einfach die Irene raus, der Film geht komplett gleich aus.
Ja.
Der macht überhaupt keinen Unterschied.
Nee, finde ich auch. Ich habe auch das Gefühl, man hat Uma Thurman hier reingepackt, um einen Selling Point zu haben.
Ja.
Aber sie kann eigentlich das, was Uma Thurman ausmacht, hier überhaupt gar nicht wirklich einbringen, weil die Rolle zu klein ist, also weil sie sich gar nicht entfalten kann.
Ja.
Und ist eigentlich schade, ne? Also ich finde, man hätte aber die Rolle ausbauen, also ich gebe euch recht, man hätte ihre Rolle durchaus ausbauen können und da die Ebene noch mit einziehen können.
Beispielsweise in Form einer Miniserie.
Genau.
Naja, das stimmt schon, da stecken viele, viele Sachen drin, ne, die man ausbauen könnte. Hm. Ja, nichtsdestotrotz ist aber eigentlich ein okayer Film mit seiner 1 Stunde 40 Minuten.
Ja, also ich finde auf jeden Fall die Prämisse und die Welt, die aufgebaut wird, ist echt interessant.
Gerne mal anschauen, wenn man sich mit dystopischen Welten auseinandersetzt, die gar nicht mal so weit weg von unserer sind. Das finde ich sehr interessant.
Mhm. Ja, gibt auf jeden Fall Anregungen zum Nachdenken.
Genau, aber wenn ihr lieber was Schöneres mit Uma Thurman gucken wollt, dann müssen wir euch enttäuschen, weil all die anderen Filme, die sie nach Gattaca macht, Batman und Robin, Le Miserable, mit Schirm, Scham und Melone, da spielt sie immerhin wieder eine Hauptrolle. Das sind so Filme, ich habe die alle gesehen, aber wo ich nicht sagen kann, boah, hat die mich jetzt so irgendwie überzeugt. Außer vielleicht bei Batman und Robin, wo sie wirklich eine sehr weirdere Poison Ivy spielt. Also das ist wirklich weird, was sie da abliefert. In dem Film, kennt ihr den?
Ich habe den mal geguckt.
Ist aber das ein George Clooney Batman-Film?
Mhm. Ja.
Also ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich habe schon gehört, dass gerade, glaube ich, sogar diese Filme mit George Clooney immer so ein bisschen, sie sind so gemischt aufgenommen worden.
Ich finde ihn interessant, weil der Idee eines Comics sehr nahe kommt, dieser Film. Der ist wirklich so bescheuert, wie nur Comics bescheuert sein können. Deswegen finde ich den irgendwie interessant. Aber auch nicht weiter so, dass er jetzt sagt, dass ich jetzt sagen würde, boah, toller Film. Kann ich jetzt auch nicht behaupten. Aber ich habe mich schon gefragt, was macht Uma Thurman da in dieser Rolle? Also das ist schon ein bisschen weird. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, sie da zu besetzen oder warum sie selber auch die Rolle ausgewählt hat, wir werden es nicht erfahren. Aber das ist schon so eigentlich eine Ansage wie, ich habe schon Lust, mehr solche weirden Rollen zu spielen. Und irgendwie, weiß ich nicht, aber die anderen Filme, ich kenne ein paar davon auch wieder nicht, scheinen jetzt irgendwie auch nicht so gepunktet zu haben im Film Erinnerungsgedächtnis, bis dann halt 2003 Kill Bill kommt im Grunde. Der, mit dem sie dann halt an ihren Pulp-Fiction-Erfolg anschließen kann.
Was man vielleicht noch sagen kann, sie hat vorher noch Historical Blindness rausgebracht oder hat da mitgespielt. Das scheint zumindest mal wieder
ein Fancy-Kram.
Genau, das scheint zumindest mal wieder ein Film gewesen zu sein, wo sie schauspielerisch sehr hoch gelobt wurde. Da hatte sie auch eine Golden Globe-Nominierung gekriegt. Aber, mir beispielsweise sagt trotzdem der Titel überhaupt nichts.
Es scheint aber hier wirklich eine Fernsehproduktion zu sein.
Genau, aber war anscheinend, also ihre Darstellung war anscheinend so gut, dass sie das rein von den Kritikern stimmen und so, das sehr, sehr gut aufgenommen wurde und auch ihre schauspielerische Leistung. Genau, aber Kill Bill, also zwei Jahre später, das war dann nochmal ein ganz anderes Level.
Ein Film, der nur für sie gemacht wurde im Grunde.
Wir sagen übrigens Film und nicht Filme, weil Tarantino sagt das erstens auch so, dass das angeblich nur ein Film ist.
Ja, es ist ein Film in zwei Teilen.
Der hat das ja alles fertig gedreht gehabt und im Endeffekt nur aufgrund der Kinotauglichkeit von der Länge her das in zwei Filme geteilt.
Na, heute könntest du auch einen 4-Stunden-Film zeigen, ne?
Genau.
Aber ich muss gestehen, ich habe erst gedacht, dass der 5 Stunden insgesamt ist und war dann überrascht, dass der erste Teil ja nur 1 Stunde 40 oder 50 oder sowas ist. Mhm. Und der zweite dann 2 Stunden 10 oder so. Also man kann das gucken, man kann das wegsnacken. Ich hatte immer das Gefühl, der ist so super lang und dehnt sich so und ist zäh. Aber es stimmt gar nicht so unbedingt. Kill Bill, also ein Kultklassiker kann man den ja schon fast nennen. Mit Uma Thurman, um die es hauptsächlich gehen soll. Ein Film mit und für sie gemacht. Von Tarantino. Er wollte ihr ein Denkmal setzen, habe ich ja schon angekündigt.
Also erstmal kann man vielleicht sagen, beide Filme sind in Kapitel unterteilt, insgesamt 10 Stück. Und jedes Kapitel sozusagen hat ein eigenes Thema. Also es wird sogar eingeleitet mit einem Blackscreen und dann sagt er Kapitel 1, 2. Genau. Und also die Rahmenhandlung ist eigentlich, dass es um Uma Thurmans Figur geht, die auf ihrer Hochzeit einem Massaker zum Opfer fällt. Also ihr zukünftiger Ehemann und die Gäste auf ihrer Hochzeit und sie werden angegriffen, alle werden ermordet und ihr wird in den Kopf geschossen. Und dann begibt sie sich auf einen Rachefeldzug, weil sie nämlich sowohl die Bande, die den Auftrag bekommen hat, umbringen will, als auch den Oberboss, der, oh Wunder, Bill heißt. Weshalb der Film Kill Bill heißt.
Naja, und sie war ja noch schwanger, ne? Das ist ja einer der Hauptgründe.
Stimmt, genau. Ja, und dann begleiten wir sie dabei, wie sie Stück für Stück ihre Liste des Todes abarbeitet und die ganzen Auftragskiller, die dieses Attentat auf sie verübt haben, umbringt. Genau, und manchmal erfährt man ein bisschen mehr über die Killer, die sie umbringt, aber manchmal auch nicht, je nachdem, nach welches Kapitel wir eben sehen.
Und, so. Und was ich noch ergänzen würde, ist, dass es halt hier und da immer diese Einsprengsel gibt noch in die, also Zeitebenen springen manchmal vor und zurück.
Genau, ja genau, die oder noch Kapitel sind nicht chronologisch sortiert sozusagen.
Na, es wird hier und da immer noch diese Backstory von ihr erzählt. Also du kriegst nicht am Anfang gleich alles präsentiert, sondern so häppchenweise zwischendurch.
Ja.
Genau, also.
Die Tatsache, dass man erst im zweiten Teil ihren Namen erfährt, das ist ja schon mal ein Grund.
Na, ihren Namen und auch Bill zum allerersten Mal sieht.
Ja.
Während er im ersten Teil ja immer noch nur als Stimme zu hören ist. Auch interessant. Wie heißen dann diese ganzen Killer? Also als erstes muss Vernita Green dran glauben. Das ist eine relativ kurze Szene. Und dann haben wir Oren Ishii von Lucy Liu gespielt. Ich glaube, das ist so das Ikonischste an dem ganzen ersten Teil. Dieser Kampf mit ihr in dem japanischen Wintergarten mit Schwertern und so. Dann haben wir noch von Daryl Hannah gespielte Elle Driver, die dann im zweiten Teil dran glauben muss, genauso wie Bud, der von Michael Madsen gespielt wird. Und ganz am Ende dann eben Bill. Genau. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn wir verraten, dass alle sterben.
Naja, also der Titel, der sagt auch zumindest.
Also der Titel erfüllt sich.
Genau. Und was ja auch bekannt, was auch ziemlich bekannt ist, dass ja auch irgendwie jeder einzelne Teil so ein bisschen einem anderen Genre zugeordnet wird. Mhm. Also Tarantino wissen wir alle, der stand auf die Filme aus den 60ern und da gibt es natürlich hier so Spaghetti-Western und eben diese japanischen Kampffilme und Plexploitation-Filme und
es
so weiter.
Es gibt sogar eine Anime.
Es gibt ein Anime drin, genau. Mhm. Wobei die japanischen Animes eigentlich erst später kamen, die bekannten, aber trotzdem finde ich das cool eingearbeitet. Also jede Episode hat im Grunde auch nochmal so eine ganz eigene Ästhetik, aber es ist immer so ein bisschen 60er, 70er Feeling dabei. So ein bisschen, dass sie auch dann zu diesem Meister, diesen Schrein geht und da ihr Kung-Fu lernt oder was auch immer das ist. Das hat ja auch sowas Esoterisches, Hippie-eskes so ein bisschen an sich, ne?
Ja, ne, so Martial Arts halt.
Das auch, ja.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, das, was sie da lernt, sorgt ja im Endeffekt auch dafür, dass Bill beispielsweise stirbt oder auch generell die anderen. Also die war ja 4 Jahre im Koma, ne, nachdem sie in den Kopf geschossen wurde. Sie hat angeblich ihr Kind verloren, da findet man ja dann raus, dass es doch noch lebt. Und ja, muss sich dann erstmal quasi wieder so zurückkämpfen, um ihre Rache überhaupt vollziehen zu können. Und da geht sie dann zu diesem Martial Arts Meister da und lässt sich dann da Sachen, tödliche Sachen beibringen. Und ein cooles Schwert machen. Bei Hattori Hanzo.
Naja, sind verschiedene Sequenzen drin, weil die, dass sie ausgebildet wird.
Ja, das ist dann.
Das ist ja ihre Vorgeschichte, ja, im Grunde. Und dann, genau, dann lässt sie sich das Schwert machen, dann geht sie nochmal nach Japan und so. Ja. Und dann hast du aber noch dieses eben sich zurückkämpfen, dann hast du die Szene, wie sie nach dem Koma überhaupt erstmal wieder lernt, ihre Füße zu bewegen. Da kämpft sie sich auch zurück. Und du hast noch die Ich bin lebendig begraben Szene, wo sie sich rauskämpft. Ja. Und also da ist ziemlich viel drin davon. Also sie kämpft im Grunde um ihr Leben.
Ja.
Und eigentlich müsste sie ja tot sein. Nach der Sargszene, finde ich.
Eigentlich öfter in dem Film. Könnte man sich denken, das kann sie doch jetzt eigentlich nicht überlebt haben.
Aber also, das ist dann wieder typisch Tarantino, ne? Da geht auch sehr viel kaputt, aber sehr viel geht auch nicht kaputt, da wo man denkt, dass es kaputt geht.
Auch, dass sie nur 13 Stunden braucht, um die Lähmung in ihren Beinen nach 4 Jahren Koma zu heilen. Das kann man sich auch denken, dass das vielleicht ohne Physiotherapie nicht so schnell geht. Aber gut, wir sind ja im Film, da geht alles.
Richtig, genau.
Und sie ist ja auch krass. Sie sagt ja auch am Ende, sie ist die gefährlichste Frau, tödlichste Frau, irgendwie sowas.
Was, die Black Mamba.
Was ich ihr auch glaube tatsächlich. Ja. Also es gibt ja auch manchmal Figuren, die sagen das dann nur, aber es ist dann gar nicht so. Aber na, der möchte ich auch nicht im Dunkeln begegnen. Oder ein Massaker auf ihrer Hochzeit.
Das heißt also, anrichten. Genau, wir haben hier so einen Rape and Revenge-Film, der im Endeffekt wirklich dir klar macht, also diese Frau, die hat halt einfach auch die Power, das durchzuziehen. Knalle, Falle. Also krass finde ich ja, dass Uma Thurman da wahrscheinlich unglaublich viel körperlich hat arbeiten müssen für diesen Film. Ich glaube, man hat auch öfters mal schon gehört, dass sie danach komplett fertig war mit 2 kleinen Kindern.
Zumal es gab ja, als der Harvey Weinstein-Skandal rauskam, hat sie auch ein bisschen über Quentin Tarantino gesprochen. Und da kam ja raus, dass sie für den zweiten Teil in Kill Bill ein unsicheres Auto gefahren ist, das dann einen Unfall hatte und sie dann bis zu 15 Jahre danach noch Probleme hatte. Also die hat sich dort ganz dolle Schmerzen zugezogen. Also mehr sich reinhängen und mehr davon tragen körperlich kann man ja eigentlich gar nicht, wie diese Frau, wenn sie schon einen Unfall und so da auch mit hatte. Ne?
Interessant ist ja, dass Uma Thurman danach nicht nochmal mit Tarantino drehen wollte. Definitiv das Ganze ausgeschlossen hat. Mhm. Da war schon irgendwie was kaputt gegangen. Ich habe auch gehört, dass die Geschichte mit dem Auto, dass er sich schon ziemlich gedrängt hat dazu. Mhm. Dass sie wirklich nicht wollte und das schon fast ein bisschen übergriffig war.
Ja, also generell, die galten ja so ein bisschen als Dreiergespann.
Mhm.
Und naja, spätestens 2017 war das Dreiergespann dann offiziell kaputt, ne? Tarantino wurde ja häufiger vorgeworfen, dass der einfach generell vielleicht zwar nicht selber was gemacht hat, aber seinen Mund sehr adäquat gehalten hat und von vielen Sachen Bescheid wusste, auch von anderen Schauspielerinnen. Und Uma Thurman, ja, war halt eine davon, die sich ja dann auch laut ausgesprochen hat gegen Harvey Weinstein und von ihren sexuellen Übergriffen von ihm erzählt hat. Und danach kam sowieso nochmal eine Diskussion auf, wie jetzt ihre Beziehung zu Quentin Tarantino ist, weil die wurden ja zwischenzeitlich mal wieder geschippt, als sie wieder Single war, 2014 oder so. Da war es ja dann so, dass alle dachten, dass die beiden jetzt zusammen sind und was weiß ich nicht was. Ich glaube, das wissen die beiden am Ende selber, wie die zueinander stehen. Aber
für mich passen die nicht zusammen, aber gut.
Nee, für mich auch. Für mich passt aber auch niemand zu Tarantino, um ehrlich zu sein. Der passt am besten zu sich selber. Aber jetzt so rückblickend, für mich ist das so eine, wenn ich überlege, mit wem arbeitet er häufig zusammen oder so, obwohl das mir halt nur diese 2 Filme in den Kopf kommen, ist ihr Name einer der ersten, der mir einfällt. Also irgendwas muss ja da. Mhm. Irgendwas muss er ja hinhauen.
Na gut, also ich finde ja das schon, also ich glaube, ich fände es spannend als Schauspielerin, wenn da ein Tarantino, das ist ja auch nicht irgendwer,
ja,
daherkommt und sagt, ich will mit dir unbedingt einen Film machen und ich habe das und das vor und so, kannst du dir das vorstellen? Und sie ja vielleicht auch von Anfang an in die Entwicklung des ganzen Zeugs mitnimmt. Und du weißt da einfach, dass da Erfolgsgarantie auch draufsteht, ne? Es ist ja auch so gekommen. Also ich finde schon, dass das spannend ist und dass man sich das dreimal überlegt, ob man das absagt oder zusagt. Mit allen Widrigkeiten, die dazugehören, das wissen wir ja im Einzelnen nicht, können wir nur spekulieren. Ja. Aber fest steht ja auch, was ich echt sonderbar finde, auch noch an der Angelegenheit ist, dass halt Tarantino vor Kill Bill und auch nach Kill Bill noch zwei Frauenfilme gemacht hat, nämlich Jackie Brown und dann auch Death Proof, wo es zum Beispiel Rose McGowan auch mitspielt, wo wir ja auch wissen, dass sie eine Harvey Weinstein-Geschichte hat.
Ja, genau.
Und das finde ich aber so merkwürdig halt im Nachgang, ne? Dass man halt da einen Regisseur hat, der wirklich Frauenfilme gemacht hat und jetzt hinterher man dann so ein bisschen Bauchdrücken dabei hat. So, was ist da eigentlich alles passiert und ist da eigentlich alles cool gelaufen? Hat er die Frauen nicht doch ein bisschen ausgenutzt und so seine Stellung und so weiter? Wir werden es nicht auflösen können, aber interessant ist ja schon, dass du hier eine Geschichte hast und dann später auch mit Death Proof eine Geschichte hast, wo Frauen einfach Rache nehmen an den Männern, die sich scheiße benommen haben.
Ja, Rache nehmen und vor allem, es gelingt ja dann auch. Manche wollen ja nur Rache nehmen und dann gehen sie selber dabei drauf, aber bei ihr ist es ja wirklich so, die metzelt ja alle nieder, ne, die sie sieht. Ja.
Also ich finde es halt schwierig, weil sie ja drei Frauen niedermetzelt, also zumindest eine von den dreien. Eine erschießt sie und die letzte, das wissen nur die eingefleischten Kill Bill-Fans, das lassen wir mal offen. aber tatsächlich ja am Ende dieses Films nur Kill Bill wirklich tötet, als Mann. Und dann auch nicht mehr wirklich spektakulär.
Hä? Mit der 5-Punkte-Pressur, Herzexplosionstechnik, was ist denn daran nicht spektakulär?
Na, ich weiß nicht, das ist ja auch so wie so ein Familienstreit inszeniert. Eigentlich ja fast ein bisschen niedlich so gegenüber den davor
herrlichen Szenen. Ja, er ist Szenen der mit Vater ihrer also, Tochter, ehrlich es ist gesagt, eine Familie.
Ehrlich gesagt finde ich das bei fast allen Kills, die sie tatsächlich macht, als sie Lucy Liu da irgendwie Lucy Lewis Figur umbringt. Da gab es ja dann davor diese ganze eine Frau gegen die ganzen crazy 88 oder wie die da heißen, Asiaten. Und dann die richtige
Das sind Ersatzmänner.
Genau, aber diese richtige Tötungsszene ist dann gar nicht mehr so spektakulär, finde ich. Also da, wo es wirklich ums Töten an sich geht, das finde ich dann immer gar nicht mehr so spektakulär als davor. Also davor.
Die Kämpfe findest du interessanter.
Nee, ich will nur sagen, der Showdown mit den Leuten, die wichtig sind, sind dann immer gar nicht so showdownig, wie ich irgendwie glaube. Oder also ich habe halt gedacht, es gibt diese lange, ich kämpfe gegen Lucy Lewis Handlanger und bring die alle um, Szene. Und dann dachte ich, jetzt kommt der epische, krasse Schwertkampf mit Lucy Liu.
Der ist er ja auch. Das ist ein episch krasser Schwertkampf. Der ist
allein schon deshalb, aber ich habe gedacht, er ist epischer und krasser.
Naja, der ist allein schon deshalb episch, weil die da einen kompletten Kontrast haben. Die haben einmal dieses Schwertkampf und ich meine, sie wird zum Schluss skalpiert, das unglaublich ekelhaft ist. Aber sie haben das in einem extrem ruhigen Ort mit entspannten Schneefall und sonst was. Da wird ja sehr mit Kontrast gearbeitet. Und ich finde das unglaublich schlau und auch also sehr intelligent gemacht, ne? Ich finde, wird das alles noch mal krasser, ne?
Also zu der Zeit, also Ende der 90er, gab es ja noch ein paar japanische Filme, die dann so ins Kino zu uns gekommen sind, den Weg gefunden haben, wo viel Schwertkampf auch gezeigt wurde. Oder ich weiß nicht, die ganzen Cracks werden sich wahrscheinlich noch viel besser auskennen, was Schwertkampf angeht. Aber zum Schwertkampf, also finde ich, das ist wirklich eine epische Szene und die ist auch ziemlich berühmt dafür, dass sie so schön inszeniert ist. Im Nachgang muss ich sagen, also heutzutage sieht man Schwertkampf noch viel besser inszeniert. Also da sind manchmal ein paar krude Schnitte drin, wo ich da sitze und denke so, oh mein Gott, das würde man aber heute wirklich zeigen, weil man ja die Choreografien viel mehr ausgearbeitet hat heutzutage. Aber für die damalige Zeit, es war einfach ein Kniefall vor dem japanischen Schwertkampf, den Tarantino da gemacht hat. Und es ist sehr schön inszeniert. Ich weiß, was du meinst. Aber hier muss man halt anerkennen, dass das wirklich quasi Respekt vor dem Schwertkampf ist, was er da gemacht
hat. Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich glaube, ich bin nur ein bisschen geschädigt von den epischen Endkämpfen, die es heutzutage so gibt, mit krasser Musik und.
Aber dafür hast du ja da im Vorfeld schon die Crazy 88s.
Ja, das stimmt, ja. Ist und ja eigentlich mit drin. Dass man dann eben vielleicht keine epische Musik einsetzt, das macht man ja auch aus einem Grund. Also manchmal ist ja auch, hat ja auch keine Musik oder ich kann mich nicht mehr erinnern, ob Musik war oder nicht, aber ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine nur manchmal, wenn dann keine Musik spielt, das hat ja dann auch eine Wirkung.
Mhm, das ist recht still.
Ja. Als epische Musik, die dir dann sagen soll, dass du dich jetzt aufgeregt fühlen musst, zum Beispiel.
Im Endeffekt ist das ja auch eine Ehre, ne? Dass man durch jemanden, durch ein Hattori-Hanzu-Schwert stirbt, durch eine Kämpferin, die dir ebenbürtig ist, wenn nicht sogar besser. Das ist ja auch, was Lucy Lus Figur, diese Oren Ishii, dann auch im Endeffekt zu erkennen gibt. Ne?
Stimmt. Und
so danke, dass ich durch dein Schwert sterben darf.
Das sagt ja auch im zweiten Teil diese mit der Augenklappe. Sagt ja dann auch, sie findet es echt beschämend, dass so eine gute Kämpferin, also sie wird lebendig begraben von diesem anderen Typen,
von Bud.
Und Alan Driver sagt dann, ich habe dich jetzt getötet, Bud, weil ich es nicht gut finde, dass du so eine gute Kämpferin einfach, also dass sie durch einen Loser wie dich gestorben ist und nicht so, wie sie es verdient sozusagen. Und deshalb töte ich dich jetzt. So. Also, ja, genau. Also das wird sozusagen auch im Film angesprochen, dass es eigentlich eine Ehre ist, von ihr gekillt zu werden, weil sie so eine gute Killerin ist.
Das ist interessant, weil ich habe ja wirklich ein Problem mittlerweile auch mit diesen, warum muss man immer so rummetzeln, wie es der Tarantino in seinen Filmen tut, warum muss das immer alles so gewaltvoll sein? Ja, wir wollen es auch sehen, ne? Also seien wir mal ganz ehrlich, da liegt jetzt so ein Effekt drin, den wir gerne haben wollen. Aber in dem Moment, wo er halt auch auf den Respekt zurückkommt, finde ich das schon interessant auch. Eigentlich könnte man sich ja auch vorstellen, dass sie voller Wut so einfach so durchgeht und macht. Aber sie hat halt immer noch Grazie und Ehre und sowas.
Ich finde, das kriegt auch der Tarantino generell hin. Ich meine, ich muss mir gerade mal vorstellen, wenn ich jetzt einen Film von ihm gucken würde, wo nicht hier jedes zweite Haus explodieren würde und jeder dritte Mensch hier auf eine ganz komische Art und Weise umgebracht wird, das wäre auch schon wieder komisch. Aber der kriegt es trotzdem hin, immer so seine Helden rauszuarbeiten und immer auch irgendwie so ein bisschen das verständlich zu machen, warum das jetzt passiert ist. So, und das ist ja in dem Fall halt auch so, ne? Man hat schon fast Mitgefühl mit ihr. So, dass sie dachte halt, sie hat ihr Kind verloren, sie war 4 Jahre im Koma, war während des Komas sexuell missbraucht hat ihre ganzen Freunde verloren und will sich da jetzt rächen und sowas. Schafft das auch, man erfährt ein bisschen was von ihrem Hintergrund und sowas, es ist ja super ausgearbeitet und da kann die dann auch mal so ein bisschen auf den Putz hauen, sag ich jetzt mal, im Tarantino-Style.
Und was ich auch immer so ein bisschen lustig fand, war, dass es oft so Dialoge gab mit ja, ich weiß, du willst mich töten, aber wir können das ja morgen irgendwie auf einem Baseballfeld machen zum Beispiel, wo uns keiner sieht. Oder Bill sagt zu ihr, ja komm, lass uns doch auf irgendein Feld gehen, weil heute ist schön Vollmond Strand, und ja. So. Und dann können wir einen Schwertkampf machen und so. Aber das geschieht dann irgendwie gar nicht, was auch wieder so ein bisschen mit Erwartungen vielleicht spielt oder so. Oder dass sie nur Zeit schinden wollen oder keine Ahnung. Das fand ich irgendwie witzig, dass das mehrmals irgendwie aufkam. Ja.
Toller Film, guckt den euch an. Da erstmal wieder ähnlich wie bei Pulp Fiction, es gibt unglaublich viele so Elemente, die heutzutage in Memes und in der Popkultur irgendwie nachgemacht werden wollen.
Das ist eigentlich ein Instagram-Film, ohne dass es damals Instagram schon gab. Quasi. Also diese ganzen ikonischen Bilder, die man in dem Film
Bilder,
drin hat. Wahnsinn.
Ikonische Musik, ne? Also mehrere Lieder, die heute immer wieder auch selbst in anderen Filmen und anderen Serien wieder aufgenommen werden. Ich würde fast sagen, nee, es war nicht der erste komplette Durchbruch der vierte Film ist es von Tarantino gewesen, ne? Also der hatte schon ein paar Filme, aber das wäre jetzt, wenn ich mir die anderen Filme vorher angucke, Pulp Fiction und ich weiß nicht, ich glaube, die beiden davor habe ich gar nicht geguckt.
Christopher Dogs gab es davor nur noch.
Genau, also
Jackie Brown dann noch.
Ja, Jackie Brown habe ich auch nicht gesehen. Also das ist so für mich auch so Tarantino, ne? Und ich finde es dadurch allein schon cool zu gucken.
Ich mag tatsächlich auch Tarantinos Humor. weil er ja alles auch immer mit ein bisschen Augenzwinkern macht. Also man kann ihm ja diese Gewalt vorwerfen, wie man möchte. Aber er sagt komplett in der ganzen Filmsprache, die er da hat, egal ob das ein Dialog ist oder Bildsprache oder Action-Szenen, so, ich bin ein Film, bitte nimm mich nicht so ernst. Und ich mag das irgendwie. Also dass er so, vor allen Dingen eben mit Filmmaterial, dass er offensichtlich sich richtig gut auskennt, aber daraus immer noch, ohne zu kopieren, was ganz Eigenes macht, sag ich mal.
Da haben wir doch das beste Beispiel mit Once Upon a Time in Hollywood, so genau das gleiche in Grün.
Ja, da liebe ich ja auch den Film.
Ja, da merkt man auch, der hat übelst Ahnung, aber er interessiert sich, oder, ich benutze jetzt das böse Wort im Radio, er scheißt auf die Geschichte, sondern wurschtelt das so um, dass es für ihn so ein bisschen passt und es funktioniert ja irgendwie. Es macht Laune, man guckt sich's gerne an. So, ne?
Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da hätte ich gerne nochmal eine Extrasendung dazu. Zum Geschichtsrevisionismus. Aber was macht Kill Bill für dich so aus? Also, unterm Strich.
Ich habe immer bei Tarantino-Filmen, ich habe jetzt noch nicht so viele gesehen, aber ich habe immer das Gefühl, ich verstehe irgendeine Ebene nicht. Also, ich glaube, ich denke immer, ich bin manchmal ein bisschen zu wenig Film erfahren und verstehe dann irgendwelche Sachen, die er einbaut, nicht. Aber ich glaube, auch bei Kill Bill habe ich jetzt nicht alles mitbekommen, was er da an Hommagen macht und was nicht. Muss man ja auch nicht. Ich weiß nicht, der war irgendwie zugänglicher für mich. Also ich habe die Geschichte verstanden, die Dialoge. Das war ja ein bisschen bei Pulp Fiction mein Problem, dass ich gedacht habe, was reden die da für einen Schwachsinn, weil ich, glaube ich, den Witz nicht verstanden habe. Das war eben bei Kill Bill nicht so. Da hatte ich das Gefühl, da reden Menschen miteinander. Und ich konnte gut folgen. Und ja, ich mochte es auch, wie Bill als Bösewicht inszeniert wurde. Also, dass man ihn eben gar nicht sieht, zumindest im ersten Teil. Und dann, als es revealed wird, dass es eben auch so ein bisschen die Erwartungen sprengt, weil man sich vielleicht einen krasseren Typen vorstellt und dass es eigentlich eher so ein
manipulatives Arschloch ist.
Ja, also ja. Und dass man immer am Äußeren nicht erkennen kann, wie böse ein Mensch eigentlich ist, weil er ja eigentlich gar nicht böse aussieht. So. Das finde ich halt gut, dass er so einen Mythos aufmacht, wer ist eigentlich Bill und gibt es den überhaupt oder auch nicht. Hm. Das mochte ich eigentlich gerne.
Who's Bill? Aber wer ist Uma Thurman? Im Grunde passiert ja auch durch Kill Bill etwas mit Uma Thurman, nämlich, dass sie da so krass mit dieser Rolle, die sie da spielt, sich verbindet. Ich finde auch interessant, dass halt auch ihr Name im ersten Teil überhaupt nicht genannt wird. Also man kann immer auch sagen, das ist Uma Thurman. Und da gibt es so eine Verwischung, dass sie im Grunde total schwer hat, nach Kill Bill eigentlich noch zu landen mit anderen Figuren, anderen Rollen. Ist einfach mal ein Fakt. Sie hat es ja probiert. Es sind alles Filme, die wir überhaupt gar nicht kennen. Oder vielleicht ein paar, wo sie so einen kleinen Auftritt als Nebenrolle hat, wie jetzt, also Bellamy habe ich mir nochmal angeguckt, ist jetzt nicht wirklich ein bekannter Film, aber da spielt sie mit Robert Pattinson zum Beispiel. Nymphomaniac, ein ziemlich bekannter Film, der dieser dänische Regisseur, dessen Namen ich jetzt nicht komme, der vor allen Dingen mit Charlotte Gainsbourg da in der Hauptrolle diesen komischen, merkwürdigen Film gemacht hat. Tatsächlich spielt sie da auch eine kleine Rolle mit. The House that Jack Built kenne ich zum Beispiel, wo es um diesen Serienkiller geht, wo sie bei dem sie ins Auto steigt und dann wieder aussteigt. Sie wird, glaube ich, nicht umgebracht in dem Fall. Und das war's. Das war so ein 3-Minuten-Auftritt, meiner Meinung nach. Du hast noch einen Film geguckt?
Ja, Lisa? Also aus dem Jahr 2007, Das Leben vor meinen Augen. Da spielt sie die Hauptrolle, aber auch trotzdem, also ne, ich empfand den Film jetzt als nichts Besonderes, nichts, was ich nochmal gucken muss. Und ich fand auch, dass ihre Rolle da, obwohl das eigentlich eine sehr emotionale Story ist, da geht es um Massaker an der Schule, aber irgendwie hat mich das auch emotional überhaupt nicht mitgenommen, obwohl das bei mir bei Filmen sehr schnell geht.
Ja. Tja, was ist da passiert, ne? Mit Uma Thurman, könnte man da sagen. Also ich vermute jetzt, ich habe am Anfang gedacht, das habe ich nicht verraten, bevor wir den Podcast angefangen haben, dass sie vielleicht einfach die falschen Filme sich auswählt auch, also dass sie manchmal einfach wirklich daneben greift, dass sie vielleicht von der Regie nicht richtig angeleitet wird, dass zu viel Uma Thurman immer auch drinsteckt in ihren Figuren. Mhm. Weiß ich nicht. Solche Überlegungen habe ich mir gemacht. Aber jetzt bin ich überzeugt davon, dass Kill Bill ihr einfach den größten Fame gebracht hat, aber gleichzeitig auch eben ihr verweigert hat, irgendwie anders weiterzumachen. Wobei das andere, also das ist diese Ikonie einfach zu groß ist von der Rolle, oder?
Ja, ja. Ich finde trotzdem, dass das mit den, sie hat sich immer die falschen Rollen ausgesucht, das habe ich auch gedacht, das denke ich auch immer noch so ein bisschen. Und dass sie vielleicht aufgrund dessen, dass sie durch Kill Bill so ein Fame hat, ich meine, also ich gehe mal davon aus, dass die ausgesorgt hat, ne, dass sie jetzt halt einfach so die, das, worauf sie Bock hat. So, die Rollen, ach ja, hier, die gehen so ein bisschen in meine Richtung, interessiert mich oder so, dass sie die spielt und der das eigentlich egal ist, ob die groß rauskommen
ja,
oder
die Geld muss es wahrscheinlich nicht mehr machen, ja.
Ja, also, ne, sozusagen.
Also, dann Royal Blue jetzt letztens, kürzlich erst, letztes, kann man ja
letztes
sagen.
Letztes Jahr,
ja.
Genau.
Vielleicht war sie auch einfach Mutter oder so. Wir haben es einfach nicht mitgekriegt.
Ja.
Maya Hawke ist ja mittlerweile total bekannt. Jetzt kann sie wieder schauspielern, weil die Tochter also die eigene erfolgreiche Karriere hat.
Nee, sie hat ja nochmal ein Kind 2012 gekriegt, Uma Thurman.
Mhm.
Aber auch das ist jetzt wieder 12 Jahre alt. Mhm. Ja. Nee, bei Royal Blue, da hat sie ja die Präsidentin gespielt. Ich fand, ich bin immer noch der Meinung, dass sie da nicht wirklich viel zu tun hatte in dem Film. Mhm. Aber ich fand ihren Auftritt eigentlich ganz. Fand ihn sehr erfrischend.
Mhm.
Man hat sie abgenommen und so. Ich mochte das, wie sie das gespielt hat. Und jetzt kommt ja wieder einer raus mit ihr im Film.
Na, ich habe noch The Kill Room geguckt. Und The Kill Room, also auf Wow ist der, glaube ich, zu sehen, falls jemand diesen Streamingdienst nutzt. Ansonsten ist es, glaube ich, eher ein bisschen schwierig. Das ist ein Film, den sie meiner Meinung nach selber mitproduziert hat. Und es ist ein seltsamer Regisseur. Ich kann ja mal schnell nachgucken. Sie spielt da eine New Yorker Galeristin, die nicht erfolgreich ist und dann in so ein ganz merkwürdiges Komplott gerät, mit dass sie in irgendwelche, Samuel Jackson spielt mit und so ein französischer Schauspieler, der, ist das dieser Joe Manganiello? Das klingt
also
nicht besonders
französisch.
Französischer
Schauspieler, aber der ist, der hat die legendäre Tankstellenszene beim Magic Mike aufgenommen, für alle, die den nicht kennen.
Okay, ich nehme alles zurück. Es ist gar kein Franzose. Aber jedenfalls sind das so Kriminelle und die schlagen ihr so einen krassen Deal vor, weil sie ist halt nicht erfolgreich mehr als Galeristin und das funktioniert dann auch. Mehr will ich eigentlich gar nicht verraten.
Da spielt spielt ihre Tochter mit.
Ihre Tochter spielt eine Nebenrolle auch mit als ganz komische Künstlerin. Ich muss aber gestehen, also die Prämisse von dem Film, die klingt total gut und spannend.
Ja.
Ach, dieser Film ist echt schrecklich. Der hat ein paar Dialoge. Also da kräuseln sich mir die Zehenspitzen. Wer ist denn? Nicole Paone, Regisseur, keine Ahnung, wer ist es? Also ich glaube, muss man echt nicht gesehen haben. Und
okay,
sie spielt auch ganz
dann
merkwürdig, immer so verzettelt und gar nicht so richtig bei sich. Also ich weiß immer nicht so richtig, ob die Rolle so sein soll oder ob sie einfach nicht, keinen Bock auf die Rolle. Aber sie hatten ja auch mitproduziert. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich bin auch gespannt eigentlich auf den Film, der jetzt kommt, Oh Canada, weil da haben wir nämlich einen unglaublich interessanten Regisseur, Paul Schrader, der vielleicht nicht die erfolgreichsten Filme macht, aber definitiv im Moment ein paar der interessantesten Filme liefert mit sehr tollen Figuren, mit tollen Backstories, die diese Figuren haben und interessanten Geschichten, die dem passieren, ohne dass eigentlich viel passiert. Also ich finde diese Filme von ihm gerade sehr, sehr, sehr interessant und laufen komplett unter Radar. Und weiß ich nicht, es kann alles bedeuten. Der ist noch nicht gestartet, oder, Oh Canada?
Der der lief schon bei einem Festival.
Hm.
Aber in den Kinos ist er noch nicht. Ich glaube auch noch nicht in den USA. Da ist gerade wieder die Frage, vielleicht packen sie das genauso wie die anderen 50 Filme in Januar rein. Mal schauen.
Mit Richard Gere, Jacob Elordi.
Bei ihr war das so, ja, die Filme waren absolut gar nicht meins, muss ich nicht nochmal gucken. Sie so, ja, kann halt schon schauspielern, aber wäre auch schön, das mal so zu sehen in den Filmen, also in dem sie halt mehr zu tun hat. Und dementsprechend war ich schon fast so ein bisschen enttäuscht, nachdem ich die Filme geschaut habe. Es war mal wieder sehr erfrischend, Kill Bill zu gucken. Ich glaube, das ist auch einfach das, was ich mit ihr genauso wie Pulp Fiction auf Ewigkeit verbinden werde. Ich glaube, ich bin mir auch fast sicher, dass da nicht noch mal so ein Film kommt, wo ich jetzt sage, den packe ich da jetzt noch mit dazu. Aber ich finde, sie hat auf jeden Fall ihren Platz, wenn es jetzt darum geht, bekannte Schauspielerin aus den 90er Jahren, 2000er Jahre, da finde ich es wichtig, dass man ihren Namen nennt, weil sie hat es halt einfach mitgeprägt.
Ja, also ich finde auch bei Get a Car und Even Cowgirls Get the Blues, die habe ich vor Kill Bill gesehen. Ich fand auch bei Kill Bill merkt man halt, was sie für eine Range hat, also dass sie auch natürlich weinen kann und lachen kann und so. Und ich finde, das ist bei den anderen beiden Filmen jetzt nicht so rausgekommen. Da hat sie immer eher zurückhaltend gespielt. Und bei Kill Bill konnte sie dann irgendwie so alles zeigen, was sie so kann. Und deswegen fände ich es cool, wenn sie mal wieder eine Rolle spielt, wo sie eben ihr ganzes Potenzial und ihr ganzes Können zeigen kann.
Das ist schwierig, ne, bei Frauen über 50.
Ja.
Ich meine, sie hat ja so eine Aura eben als cool Chick, ne, mit lässigen Moves und Riesendaumen und so. Ich weiß nicht, das kannst du natürlich jetzt als 50-Jährige vielleicht auch nicht mehr unbedingt zu bringen. Also eigentlich müsste sie sich nochmal neu erfinden und ein richtig geiles Drehbuch für eine Frau ihres Alters bekommen.
Außer du bist Nicole Kidman und drehst jetzt lauter Filme mit sehr jungen Männern.
Daran habe ich auch gedacht, ob das so, vielleicht eine Möglichkeit ist für sie. Also ich muss ja sagen, Nicole Kidman sieht echt gruseliger aus als Uma Thurman in dem Film mit Harry Dickinson. Aber gut, Nicole Kidman sagt man ja, die kann auch Schauspielern. Ja. Bei Uma Thurman bin ich mir jetzt unterm Strich auch. Ich gebe dir ja recht, Franzi, ne? Sie hat einen Range und so. Und die Frage ist halt, warum konnte sie das nie wirklich ausbauen? Ich weiß auch nicht. Nicole Kidman konnte das ja offensichtlich.
Ja.
Und sie ist auch immer Nicole Kidman, wenn man sie sieht, ne?
Das aber stimmt. Wer weiß, ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass dieses ältere Frau, junger Mann gerade ein Trend ist. Vielleicht kommt da ja noch was auf uns zu, man weiß es ja nicht.
Okay, also dann schaut O Canada mit Uma Thurman, falls er im Kino läuft, von Paul Schrader.
Wenn dann wahrscheinlich im Kino am Markt oder im Schillerhof-Kino, ne?
Wahrscheinlich aber auch nur als Schauwert, kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Oder ihr guckt Baby Girl mit Nicole Kidman und Harry Dickinson. Der sieht, finde ich, vielversprechend aus. Also Nicole Kidman sieht nicht vielversprechend aus, aber der Rest schon.
Und Harry Dickinson auch.
Na, der ja sowieso. Genau, aber der Trailer sieht sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Ich bin gespannt auf das nächste Filmjahr und auf den Podcast Flimmerstunde. Wir hören voneinander, so viel sei versprochen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Bitte, bitte.
Tschüss.
Tschüss.